Das funktioniert alles automatisiert und gibt da halt als Trainer einfach vollkommen neue Möglichkeiten. Und Eden hat, finde ich, einen Top-Satz über Gamecock gesagt. Er hat gesagt, ich sehe zwar viele Dinge als Trainer, wenn ich am Spielfeldrand stehe, aber Gamecode ist für mich wie eine Brille, die mich Dinge eben klarer erkennen lässt. Und ich glaube, dieses Bild trifft es ganz gut.
Hallo ihr Lieben, hier ist Powwow, unser Podcast. Alle 14 Tage sind wir da und vor allem alle 14 Tage insofern spannend mit interessanten Unternehmerpersönlichkeiten, mit Sportlerinnen und Sportler, die es ins Unternehmen, ins Business geschafft haben. Und unser Podcast soll inspirieren, unser Podcast soll auch ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt. Am 13. November in Düsseldorf, wenn unser nächstes Festival stattfindet, mit vielen, vielen tollen Leuten. Und zwei tolle Leute habe ich heute zu Gast, die einen ganz eigenen Weg gerade gehen in Sachen Unternehmertum und vor allem in Sachen Fußball und KI. So will ich es mal zusammenfassen. Ich freue mich sehr, dass ich verbunden bin mit Tobi und Tobi. Zum einen Tobi Schweinsteiger und zum anderen Tobi Haupt. Herzlich willkommen.
Ja. Servus, Matthias.
Servus, Matthias. Wir versuchen es ja immer ein bisschen aufzubrechen. Also wir haben ja oft das Problem, dass man dann nicht weiß, wen man wie anspricht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der hier der Tobias ist, der Seriöse, und ich der Tobi bleibe.
Okay, also der Tobi Schweinsteiger und der Tobias Haupt.
Genau.
Sehr gut, so haben wir das, dann versuche ich das natürlich. Erstmal ein herzliches Willkommen an euch beide. Ich finde das total spannend. Also ihr habt ja beide eine Fußballgeschichte und seid beide aus einem Sport, den wir ja alle kennen, keine Frage, und den wir auch alle lieben. Und ich meine, Tobi, du bist Profi gewesen, du bist Trainer gewesen, bist aufgestiegen mit dem VfL Osnabrück beispielsweise als Trainer, bist Assistenztrainer gewesen in Nürnberg, hast selber auch eine Profikarriere gemacht. Und du, Tobias, wiederum hast bei der DFB-Akademie gearbeitet. Was ist die DFB-Akademie für alle, die das nicht kennen?
Also erstmal ist meine Fußballerkarriere oder aktive Karriere, die war sehr regional begrenzt. Wir haben tatsächlich vor über 20 Jahren mal gegeneinander gespielt. Ich war im Tor, Tobi hat mir damals, glaube ich, 3 Kisten eingeschenkt. Der Stachel sitzt immer noch tief.
Oh, geil.
Und bei mir war dann klar, dass mein Fokus eher dann auf die akademische Karriere gelegt wird und aufs Business. Und Tobi hat dann noch eine Karriere im Fußball gemacht. Aber die Wege haben sich schon früh gekreuzt und die DFB-Akademie, die ist 2018 entstanden, damals federführend auch durch Oliver Bierhoff initiiert, und der Ausgangspunkt war eigentlich genau die Situation wie jetzt, dass wir sagen, der deutsche Fußball hat dringend Reformen notwendig. Es gibt Länder, die an uns vorbeigezogen sind, und wenn man sich diese Länder genauer ansieht, stellt man halt fest, die haben alle halt ein Zentrum, ob das Clairefontaine in Frankreich ist, England mit St. George's Park, Spanien mit einer eigenen Akademie. Und 2018 haben wir halt begonnen, dieses Zentrum für den deutschen Fußball aufzubauen. Haben viele Dinge auf den Weg gebracht, Trainerausbildung reformiert, Talententwicklung neu aufgestellt, viel Innovation und Technologie in den deutschen Fußball gebracht, viel Kulturwandel betrieben, nach vorne orientiert. Und nach der WM 2022 hat sich der Verband dann entschieden, wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und da habe ich dann auch für mich entschieden, quasi, dass der Weg dort zu Ende ist. Und bin dann relativ schnell in die Unternehmensgründung gegangen und verfolge aber natürlich trotzdem noch weiterhin interessiert den deutschen Fußball.
Und ihr beide habt nicht nur gegeneinander gespielt, wir haben schon jetzt auch hier geklärt, wer besser war.
Definitiv.
manchmal gibt es so einschlagende Ergebnisse. Für Tobi war es dann klar, der geht in andere Richtung. Und für mich die 3 Tore, wie es oft im Sport so ist, reicht der ein Erfolgsmoment, um dann wieder Auftrieb zu haben. Die Träume werden größer und gehe sie in eine andere Richtung. Vielleicht war das Spiel.
Aber ich glaube, Tobi, hast du, ich meine, du hast, das wissen wir alle, du hast einen der berühmtesten Fußballer-Nachnamen der Welt. Dein Bruder ist Weltmeister, dein Bruder ist einer der größten deutschen Fußballer. Du bist derjenige, der trotzdem diesen Namen natürlich trägt. Bist du zufrieden mit deiner sportlichen Karriere, wie das bis hierhin gelaufen ist?
Ja, voll. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin mit 20 deutsche Junioren-Nationalmannschaft gefahren. Das heißt, bin Europacup gefahren, habe in Deutschland in jeder Disziplin war ich unter den Top 10, in einer Disziplin sogar unter den Top 5 in Deutschland. Bin Junioren-Weltmeisterschaft gefahren, als letzter, glaube ich, Allrounder, der alle 4 Disziplinen gestartet hat. bin dann mit 20 noch Profifußballer geworden, war, glaube ich, in der dritten Liga schon, kann man, glaube ich, sagen, schon einer der Topspieler. In der zweiten Liga hat es ja nicht ganz so gereicht, habe mich dann aber auch entschieden, eher so regional zu bleiben zum Ende meiner Karriere oder die letzten 6, 7 Jahre. Bin dann Trainer geworden, war, fand ich dann auch ganz, ganz erfolgreich. Deswegen bin ich völlig zufrieden und habe im Golf Handicap 6. Das hat mein Bruder bei Weitem nicht und deswegen musste Mo und Borgo und so mussten da auch schon was einstecken gegen mich. Deswegen, nee, ich bin da sportlich echt zufrieden. Man muss ja auch sehen, ich werde ja dann verglichen mit wirklich, und das glaube ich, kann man schon so sagen, einem der besten Mittelfeldspieler seiner Zeit und deswegen ja, kann man da ganz gut abschneiden damit.
Ja, das finde ich auch, ich will das auch gar nicht vergleichen und das will ich auch in diesem Podcast nicht aufmachen, aber ich finde es trotzdem einmal spannend zu hören und vor allem diese Golfgeschichte, als ich bin klassischer Bogey-Golfer, das zu hören, ist das beeindruckt mich sehr. Also da freue ich mich, wenn wir irgendwann mal auf dem Platz gemeinsam stehen. Heute freue ich mich aber, dass wir über das sprechen, was euch beide auch zusammengebracht hat. Eben am Ende ja auch der Fußball und am Ende auch die Lust, etwas unternehmerisch zu tun. Gamecode.ai, so heißt eure Firma. Künstliche Intelligenz und der Fußball. Und ich habe eine spannende Zahl gelesen dazu. Rund 90% aller Dinge, die auf dem Platz passieren, was mögliche Daten angeht, werden während eines Fußballspiels nicht ausgewertet. Habe ich das ungefähr in der Vorbereitung richtig verstanden? Das heißt, das, was wir heute an Daten erleben, sind sowieso nur 10%. Auf dem Platz passiert viel mehr, als wir alle wissen, aber vor allem auch, als die Trainerinnen und Trainer nutzen können?
Ja, es ist sogar noch weniger. Also die Zahl ist bei ungefähr 99%.
99%?
Ja. Okay, wow. Und das ist genau der Grund, dass wir sagen, die Daten, und wenn du halt quasi die Daten richtig analysierst und vor allen Dingen halt nach deiner Vorstellung vom Fußball analysierst, weil jeder will ja anders Fußball spielen lassen, jeder hat eine andere Spielphilosophie, eine andere Identität. Wenn du aber die Daten danach auswertest, hast du halt eben die Möglichkeit, die bislang nicht auswertbaren 99% eben zu analysieren, was halt einen unglaublichen Wettbewerbsvorsprung im Profibereich ermöglicht, wo es ja oftmals um 2-3% Steigerung geht. Also hier ist ein riesiges Potenzial vorhanden und der Grund ist ganz einfach, die meisten Statistiken bislang, die beziehen sich halt ja immer nur auf den ballführenden Spieler. Also was macht der Spieler mit dem Ball? Jetzt müssen wir aber, dass die Spieler durchschnittlich um die 90 Sekunden nur im Spiel den Ball haben. Das heißt, die restliche Zeit ist ja ein Spieler trotzdem auf dem Spielfeld und nimmt Einfluss aufs Spiel durch Läufe, durch Entscheidungen, durch anderes Verhalten. Und diese Dinge gehen halt bislang weitestgehend unter. Und auf die haben wir uns fokussiert. Und dadurch sind wir jetzt in der Lage, also die ganze Entwicklungsgeschichte hat schon vor 6,5 Jahren begonnen von Gamecode. Seit knapp 2 Jahren sind wir jetzt wirklich als Firma gegründet. Und wir haben uns halt fokussiert auf diese Themen Wahrnehmung und Entscheidungsverhalten auf dem Spielfeld, die Dinge, die bislang eben nicht gemessen werden konnten.
Das ist ja vor allem aus Trainersicht total spannend, Tobi, ne? Das ist aus Trainersicht natürlich super spannend zu wissen.
Ja, also du hast sau viele Daten. Im Endeffekt weißt du nicht die KPIs dahinter und die Daten werden auf jede Mannschaft gleich berechnet. Du hast dann, was noch dazu kommt, du hast physische Daten, da kannst du schon das ganze Spiel tracken, das kannst du auch im Training tracken, nur da fehlt dir komplett der Kontext zum Spiel. Also es heißt jetzt nicht, wenn einer 40 Mal Sprints macht, dass die auch 40 Mal wirklich sinnvoll waren oder ob der einfach irgendwo abseits des Balles ein paar schnelle Meter gemacht hat. Und wie der Tobi gesagt hat, also die ganzen Daten, die Eventdaten, die erhoben werden, sind nur im Spiel. Und wir sehen halt das Training auch, oder ich aus meiner Trainertätigkeit sehe das Training viel wichtiger, weil im Spiel, da kannst du abdecken, was du im Training auch trainierst. Klar gibt es dann immer noch so ein bisschen, dieser Wettkampf ist nochmal eigen, aber ich glaube, für die Wertung eines Spiels und die Wertung eines Trainers und die Bewertung eines Spielers brauchst du halt Metriken, die Spiele die abbilden und nicht die irgendein Provider einfach herstellt. Und das ist einer unserer Kernpunkte, dass wir den Vereinen, den Trainern die Möglichkeit geben, ihre eigene Spielidee in Metriken abzudecken.
Hättest du dir als Trainer zu deinen aktiven Trainerzeiten zuletzt zumindest mal genau das gewünscht? Also hat dir das gefehlt?
Boah, du hast als Trainer so viel zu tun. Als Cheftrainer, klar, hättest du natürlich das gerne, irgendwo auch in der Bewertung, um ein Spiel zu bewerten und nicht zu sagen, okay, Du hast jetzt 1-0 verloren und du musst dich dann oder du hast, keine Ahnung, lass es 3-0 verlieren und du musst dich konfrontieren lassen, dass der Gegner 3 oder 4 Kilometer mehr gelaufen ist, aber dass sie zum Beispiel bei jedem Tor zum Jubeln laufen und dann wieder zurück. Das sind auch Meter, die da gezählt werden. Zweikampfquote ist auch immer so ein Thema, wo ich sage, okay, wenn man dann weiß, wie Zweikämpfe bewertet werden, von wem, irgendwo auf einem kleinen Inselstaaten, Jungs, die halt die Spiele schauen und einfach tacken, was ist ein Zweikampf, wo beginnt der, wo endet der, wer hat eh schon die viel bessere Position, also ich kann keinen Zweikampf gewinnen, wenn ich eh schon die viel schlechtere Position habe, also ich kann ihn gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, das alles auch zu bewerten und das sind viele, viele kleine Themen, aber du solltest ja eigentlich an dem gemessen werden, für was du halt stehen willst, auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften, das fehlt einem dann schon, ich glaube in der Co-Trainerzeit hätte ich das auch viel mehr nutzen können, weil man da einfach viel mehr Zeit hat, sich um fußballintensive Sachen zu kümmern. Das hätte ich damals schon gern gehabt und wir sind aber erst nach meiner Osnabrückzeit wieder aufeinander getroffen und umso besser, dass das jetzt so gut funktioniert.
Tobi, nur ganz kurz, du trainierst im Moment nicht, ne? Also du hast im Moment keinen Verein, kein Engagement.
Nee, also ich habe genügend Engagement, aber kein Fußballverein.
Kein Fußball. Ich weiß, bei genau. DAZN, fantastischer Experte beispielsweise, aber du würdest auch wieder einsteigen oder ist jetzt Gamecode für dich so groß, dass du sagst, nee, ich habe jetzt meinen Fokus anders gelegt. Ich mache jetzt eine neue Karriere.
Also Stand jetzt würde ich sagen, bin ich echt super ausgelastet mit DAZN, hast du gerade angesprochen, mit Gamecode. Habe mir noch ein paar andere Standbeine aufbauen können. Deswegen, da fühle ich mich gerade super wohl. Ich mag diese Rolle bei Gamecode, diesen Fußball weiterzudenken und vielleicht dann anderen Trainern, anderen Kunden sozusagen da zu helfen, wo man sich vielleicht auch mal gern Hilfe gewünscht hätte und ich bin super ausgelastet und muss ehrlich sagen, seit über 1,5 Jahren eigentlich mit dem Trainer-Business wenig am Hut, deswegen auch da nicht irgendwie groß suchend und fühle mich echt ganz happy damit.
Tobias, du hattest einen Punkt.
Ja, ich wollte noch ergänzen zu dem, was Tobi gesagt hat. Was man halt sehen muss aus Trainerperspektive ist, dass halt die Flut an Daten immer mehr wird. Also aktuell werden ja pro Fußballspiel über 150 Millionen Daten erhoben.
Pro Spiel?
Da kommen jetzt dann pro Spiel, ja. Dann kommen zusätzlich noch Skeletterkennungsdaten mit dazu. Es gibt physische Daten. Tobi hat schon von den Eventdaten gesprochen. Dann gibt es noch Ernährungsdaten, psychologische Daten. Also es gibt so viele Daten, die auf dich als Trainerteam einprasseln, dass du eigentlich du wirst der Flut gar nicht mehr her und du wirst aber ja eigentlich deine wichtigsten Erkenntnisse auf deine Mannschaft und auf deine Spieler ja bezogen rausziehen und dafür brauchst du einfach Unterstützung und dafür haben wir eben eine Plattform mit vielen Werkzeugen entwickelt, die es dir eben ermöglicht, aus diesen unterschiedlichen Datenquellen und Datenarten einfach das Beste rauszuholen und das war auch der Ausgangspunkt, dass wir uns dazu entschieden haben, Gamecode AI zu gründen, nämlich aus vielen Gesprächen mit Trainern wie Tobi, mit Sportdirektoren, die eigentlich alle immer das Gleiche beklagt haben, nämlich es gibt natürlich viele Daten, es gibt auch viele Metriken von vielen Anbietern, die aber alle standardisiert sind und eigentlich nicht das messen, was ich als Trainer sehen möchte. Und genau darauf haben wir uns spezialisiert.
Tobi, was hältst du von Trainern, die heutzutage sagen, es interessiert mich alles nicht, ich schaue mir einen Spieler an, ich höre auf meinen Bauch, auf mein Gefühl, ich gehe jetzt mal so ein bisschen gedanklich zurück in die 80er. Gibt es ja bis heute.
Du, finde ich, völlig legitim. Also der Fußball zeigt, das zeigt ja immer wieder, dass du Erfolg haben kannst, ob der dann kurz, lang oder mittelfristig ist, ob man das kontinuierlich ausbauen will. Aus Trainersicht brauchst du kurzfristig Erfolg. Deswegen musst du das machen, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Da habe ich keine Vorurteile dagegen. Das darf auch wirklich jeder so machen. Und also glaube ich, der Fußball zeigt uns auch immer wieder, dass das auch funktionieren kann. Aber ich glaube einfach, dass es für eine mittel- und langfristige Planung, auch für eine Kontinuität. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Fußball gerade überhaupt nicht haben. Wir haben eine Fluktuation an Trainern, an Sportdirektoren, an Sportvorständen. Das ist immens. Das ist viel zu hoch. Deswegen ist das auch mental brutal, in diesem Business drin zu sein. Da ist vielleicht auch nicht jeder dann dafür so gemacht, das immer wieder zu ertragen. Aber deswegen, da wollen wir einfach helfen und ein Tool sein, dass, wenn man das gut nutzt und das auch mitnimmt, dass ja eine Langfristigkeit und eine Kontinuität generieren kann. Und das ist A für die Trainer, glaube ich, gut, aber vor allem für Vereine. Und Die Gespräche sind mit Vereinen eigentlich immer, also aus Trainersicht immer das Gleiche. Ja, wir wollen was langfristig aufbauen, wir wollten kontinuierlich arbeiten, wir wollen für eine Spielidee stehen, aber im Endeffekt kommt es darauf an, ob du am Wochenende das Spiel gewinnst oder verlierst, ob es ein Standard ist, ein langer Einwurf etc., ein Fehler. Genau, und aber wir arbeiten schon mit ein paar Clubs zusammen, die wirklich für eine Spielidee und vor allem für Kontinuität und für eigene USPs stehen. Und das macht halt mega Bock, weil du in den Vereinen merkst, hey, die machen sich genau über diese Themen Gedanken, die uns auch antreiben und für diese wir diese Plattform gebaut haben.
Würdet ihr beide, wer antworten möchte oder sich berufen fühlt, bitte sagen, aber der Gleichung dann zustimmen, je mehr Daten, desto mehr Erfolg?
Nee, also überhaupt nicht, sondern
das ist interessant.
Je mehr, aber das Entscheidende ist, je mehr bessere und individuellere Erkenntnisse aus den Daten, desto mehr Erfolg. Also das ist eigentlich das Entscheidende, weil die Daten stehen ja grundsätzlich allen zur Verfügung. Also jeder hat diese über 150 Millionen Daten zur Verfügung. Das heißt, es kommt nicht auf die Masse an, sondern es kommt darauf an, was machst du aus den Daten? Und das ist genau der entscheidende Punkt, wo halt aktuell der größte Hebel eben enthalten ist, dass du versuchst, deine tiefen Erkenntnisse aus diesen Daten zu ziehen. Und das ist halt unfassbar schwierig, weil du brauchst dafür die besten Data Scientisten, in Klammern, die normalerweise nicht im Fußball arbeiten, sondern halt bei den großen Tech-Konzernen. Dann brauchst du noch Data Scientisten, die im Fußball verstehen. Da wird schon sehr, sehr wenig. Dann brauchst du Zeit. Also wie gesagt, bei uns hat es 6,5 Jahre gedauert, bis das alles so steht, wie es steht. Die Zeit hast du als Profiklub nicht. Du brauchst sehr, sehr viel Geld. Das haben die meisten Profiklubs auch nicht oder setzen es halt in anderen Bereichen im Kadermanagement ein und so weiter. Also da gibt es sehr viele Gründe, warum du als Fußballclub so eine Software oder Algorithmen oder KI, um die es halt geht, nicht selber entwickeln kannst. Und genau in diese Marktlücke stoßen wir gerade vor.
Das heißt also, ihr habt die 150 Millionen Daten, die quasi alle haben. Aber ihr habt eine Software, ist es eine Software, eine Art, ein KI-Tool entwickelt, was mir es dekodiert?
Genau, ja, so kannst du es dir ungefähr vorstellen. Also wir haben eine Plattform, die wir an die Vereine und an die Trainer lizenzieren oder Sportdirektoren, die es schafft, die unterschiedlichen Datenarten und Datenquellen nicht nur einzubinden, sondern zu harmonisieren. Also du kannst dann Eventdaten, Trackingdaten, Skeletterkennungsdaten für deine eigenen Metriken verwenden. Plus wir haben quasi eine Vielzahl an Metriken entwickelt, die einzigartig im Fußball sind. Also Metriken, die Dinge auf dem Spielfeld messen können, die zum Beispiel passieren hätten können, aber gar nicht passiert sind. Die dann ein Stück weit das Entscheidungsverhalten von Spielern messen, also Spielintelligenz. Und das kombinieren wir eben mit einer totalen Offenheit, was die Algorithmen anbetrifft. Also du kannst dann als Club oder als Trainer die Algorithmen, deine Kennzahlen so verändern, dass sie zu deinen Kennzahlen werden. Plus wir haben erstmalig ein System entwickelt, das es erlaubt, die bislang fehlenden Daten in Trainingseinheiten zu erheben, weil die 150 Millionen Daten, die stehen dir aktuell als Club nur zu deinen Ligaspielen zur Verfügung, nicht fürs Training. Dort haben wir erstmalig jetzt ein System entwickelt, eine Software kombiniert mit einem Kamerasystem, das genau diese Daten erhebt. Und als drittes kannst du jetzt seit neuestem mit den Daten sprechen. Also wir haben quasi einen Chatbot, den du über WhatsApp einbinden kannst und mit dem kannst du dich quasi unterhalten und ihm ganz tiefe Fragen zu deiner Spielphilosophie stellen, zu Transfers stellen, zur Gegnervorbereitung stellen, zur Live-Analyse während dem Spiel. Also du kannst letztendlich mit deinen Daten und mit deiner Spielphilosophie sprechen.
Also ich kann einen Chatbot fragen, ich brauche noch einen linken Außenverteidiger oder so. Wer kommt da in Frage in Europa? Also sowas könnte ich auch quasi nutzen?
Voll und halt total spezifisch. Also nicht nur, welcher kommt in Frage, sondern also ganz spezifisch, was macht der im Spielaufbau, welche Kernkompetenzen muss er haben, in welchen Spielerpärchen sollte er funktionieren, wie passt er zur Mannschaft und so weiter. Also so detailliert, wie es nur möglich ist.
Aber dann müsst ihr ja alle Daten von allen Spielern in Europa in eurem System haben.
So ist es.
Und die habt ihr da?
Also der Bot greift auf über 1 Milliarde Daten jetzt beispielsweise zu. Die Daten sind aber, wie gesagt, das eine. Der Bot wird nicht funktionieren, wenn du ihm nur die Daten geben würdest, sondern was halt eben kombiniert ist, ist unser Fußballwissen, unsere Metriken, die dort mit drinstecken. Und dadurch, dass wir quasi jedes einzelne Event in jedem einzelnen Spiel mitberechnen, plus die Algorithmen, kommen da halt auch sinnvolle Antworten raus. Jetzt nicht so wie bei ChatGPT, wo du halt versuchst, eine Fußballfrage zu stellen und dann kommt halt irgendein Schmarrn raus. Dann kriegst du bei uns nicht so ganz fundierte Antworten. Ne?
Ja, weil es natürlich mit Daten hinterlegt ist. Ne? Das ist ja total spannend. Genau. Und das, also da, ich habe ja nur wirklich, ich habe irgendwie zwei Artikel im Vorfeld gelesen über das und die sind natürlich sehr, wie soll ich sagen, einfach geschrieben über das, was ihr tut, weil ich genau diesen Podcast auch abwarten wollte. Und ich hoffe, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer genauso spannend wie für mich gerade als sehr fußballinteressierter, sportinteressierter Mensch. Weil das ist ja wiederum etwas, was ich dann auch hochskalieren kann auf andere Sportarten. Also das ist ja eine Frage dessen, wie ich dann die Software, das Tool füttere. Ne? Also das ist ja für alle Sportarten am Ende denkbar.
Das ist für alle Sportarten denkbar. Wir sind auch mit anderen Sportarten im Austausch. Es ist sogar manchmal ein bisschen leichter, wenn es ins 5 gegen 5 geht. Wenn es in mehr Basketball zum Beispiel ist, viel Setplay abrufbar. Eishockey ist zum Beispiel ein bisschen mehr Transition, aber da gibt es auch ganz klare Punkte, die du rausfiltern kannst. Also du kannst ins Hockey gehen. Ich glaube sogar Volleyball wäre einer der Sportarten. Klar, die sind jetzt nicht so mit Geld gefüttert, aber wo man ganz gut was abbilden kann. Weil im Endeffekt geht es um Entscheidungsverhalten und dieses Tracking-System, was wir halt für die Positionsdaten auf dem Trainingsplatz hergestellt haben, ist halt um ein zigfaches preiswerter als das, was in den Top 5 Ligen in jedem großen Stadion hängen muss, aufgrund der Liga. Und da kannst du einfach dieses Entscheidungsverhalten super messen, weil im Endeffekt hast du ein Gefühl als Trainer, wow, wir hätten mehr in die Tiefe spielen können, hey, wir hätten mehr in die Tiefe laufen können. So können wir genau sagen, welcher Spieler hat gerade welche Passoption, mit welcher Passoption würde er welchen Expected Threat für sein Spiel herleiten, durch welche Pässe kann der nächste Spieler vielleicht progressiv passen, kann ich in die Tiefe laufen, mache ich das oder mache ich es nicht? Weil manchmal hast du auch so, der eine Spieler sagt, wow, ich hätte spielen können, der ist nicht gelaufen und der andere sagt, ja, der hätte nicht spielen können und so kannst du es genau hinlegen, hey, hätte ich jetzt in die Tiefe laufen können, hätte er spielen können. Das ist eine Deep Run Opportunity, wäre das bei uns. Und du kannst dann schauen, wer hat die verpasst, der Läufer, der Spieler. Und dann kannst du dieses Entscheidungsverhalten, dass wir ja bei Scouts, also wenn wir Scouts irgendwo hinschicken, sagen wir ja, der muss ein erfahrener Scout sein, gutes Bauchgefühl, gutes Auge, dann merkt der, versteht ein Spieler das Spiel oder versteht der es nicht. Und wir können dann sozusagen sagen, hey, dieser Spieler XY würde in unser Spiel passen, weil er aufgrund aller seiner Daten, die wir über ihn haben, das Spiel, so wie wir das spielen wollen, versteht und nicht, er spielt das Spiel gut in seiner Mannschaft, aber passt ja auch bei uns rein, weil es eine andere Philosophie ist. Und im Moment ist ja so, jeder greift auf dieselben Daten zu, das heißt, jeder greift auf dieselben ähnlichen Scouting-Listen zu, wenn er die Parameter in die richtige Richtung verschiebt. Ja, und am Schluss kannst du aber nicht sagen, hey, ich habe einen Spieler, als Paradebeispiel, der sprintet 50 Mal, super, der kann super viel sprinten, nur wenn der halt jedes dritte Mal sprintet, wenn es eigentlich gar nicht sinnvoll ist und dadurch zurücksprinten muss, weil er seine Position schlecht war und er dadurch zurücksprinten muss, weil er keine Anspielstation ist, ja, dann fällt der Spieler halt zwar irgendwo bei physischen Daten auf und das ist so ein Trend, den wir auch erkennen, das Spiel ist einfach physischer geworden, weil jeder nur noch schaut, ich hole Spieler, die halt viel sprinten können und viel laufen können, ob die das Spiel verstehen oder nicht, zum Beispiel, wenn du dann Toni Kroos, das passt, wenn wir vorher bei Mittelfeldspielern waren, der verpönt war, so ein bisschen als Querpass, Toni. Aber wenn du siehst, mit seinen Pässen, wie oft er seinem Mitspieler die Chance gibt, dann progressiv zu passen, dann in die Tiefe zu spielen, das ist dann ein ganz anderer Wert. Und wenn du das für dich halt als wichtig, du brauchst so einen Spieler in deiner Spielidee drin hast, dann hat der auch eine andere Bewertung. Dann wird der halt nicht bewertet an, ich habe jetzt so und so viele Spieler überspielt, sondern ich habe es geschafft, dass mein Mitspieler so und so viele Spiele überspielen konnte, weil es ich in dem Fall nicht konnte oder das Risiko zu hoch gewesen wäre. Und so bin ich der vorbereitende Spieler, das gibt es auch. Und die sind auch wichtig, weil in der Mannschaftssportart, in der 10 Spieler sich auf so einem großen Feld bewegen, plus 10 Gegner, kann halt nicht immer jeder der sein, der tödliche Pässe spielt. Also kannst du ja nicht alle gleich werten. Und das macht es halt super interessant.
eine der, weil du es nur ansprichst, für mich eine der größten Ungerechtigkeiten im Fußball, was die Berichterstattung angeht, der vergangenen, sagen wir mal, 20 Jahre, ist Querpass Toni und ist auch die mangelnde Würdigung einer der größten fußballerischen Leistungen. Titelmäßig ist er die Nummer 1 in Deutschland ever, ne? Darf man auch nicht vergessen. Habe ich mich oft drüber aufgeregt, nur weil du gerade dieses Querpass-Ding angesprochen hast. Und das ist ja etwas, was er ja intuitiv in seiner Genialität gemacht hat und damit oftmals ein Spiel ja auch mitbestimmt hat, genauso wie du es gerade ganz toll beschrieben hast. Aber er hat das verstanden. Ich glaube, über das, wie Toni Kroos den Fußball verstanden hat, brauchen wir hier nicht sprechen. Aber ich würde mal eine Gegenfrage stellen wollen. Wie groß ist die Gefahr, dass ich meine Spieler mit diesen Erkenntnissen, die ich durch euer Tool habe, zu sehr beballere?
Gar nicht groß, weil wir sozusagen, Tobi hat es ja gesagt, wir bilden die Plattform ab. Im Endeffekt, wir kontrollieren die Eingänge oder der jeweilige Kunde kontrolliert, was kommt an Daten alles rein, was will ich nutzen. Und er kontrolliert auch die Ausgänge. Das heißt, ich kann selber bestimmen, welche Daten oder welche Erkenntnisse mein Spieler im Endeffekt kriegt. Und wir kommen dahin, dass wir dann, und das ist was, das habe ich ja als Co-Trainer jahrelang gemacht. Ich habe eigentlich pro Woche für 10 Spieler Individualanalysen gemacht. Und das ist ein Haufen Arbeit. Das heißt, das Spiel am Wochenende durch, das vielleicht Spielersatztraining, das 11 gegen 11, vielleicht ein Spiel in der U23, wo die Spieler drin waren, das alles zu schauen, zu taggen, zu cutten, aufzubereiten und am Schluss dich mit 8 bis 10 Szenen hinzusetzen mit 10 Spielern die Woche, ist ein Riesending. Und selbst dann gehen dir viele Sachen, weil das ist dann nur mein Auge, also da sind keine Daten noch dabei, sondern nur mein Auge. Wenn ich sage, hey, der Pass wäre möglich, dann das war vielleicht auf hohem Niveau schon, aber wahrscheinlich für einen Co-Trainer zu der Zeit auf hohem Niveau. Aber trotzdem, du sparst dir viel mehr Zeit und die Spieler, die wollen ja auch Input. Also die Spieler in der jetzigen Generation, die wollen Input. Bin ich bei dir, du darfst sie nicht überfrachten, aber du hast dann genau das Thema, an das du arbeiten willst, kannst du ihnen schnell geben, weil was wir nicht haben, und das haben wir ein paar Mal schon angesprochen, ist Zeit. Und im Profifußball auf dem obersten Niveau hast du noch weniger Zeit, weil die spielen Samstag, Mittwoch, Samstag. Und andere Sportarten genauso, Basketball, Eishockey, die haben keine Zeit. Das heißt, die müssen so schnell wie möglich Erkenntnisse kriegen. Und da springt die KI natürlich uns super zur Seite.
Und die Dinge, ja. Matthias, sorry, eine Ergänzung noch. Die Dinge werden klarer für einen Spieler. Also obwohl die Daten mehr werden und die Erkenntnismöglichkeit größer wird, werden die Dinge klarer, weil du dem Spieler objektiv messbar Stärken, Schwächen aufzeigen kannst, ihm auch nicht nur sein Entwicklungspotenzial aufzeigen kannst, sondern seine individuelle Entwicklung in jeder einzelnen Trainingseinheit objektiv zeigen kannst. Und du kannst ihm vor allen Dingen Benchmarks aufzeigen, also wo muss er hin und wie muss er in jedem einzelnen Metrik nach deiner Club- und Spielphilosophie, wie muss er sich in welchem Zeitraum weiterentwickeln. Also für ihn wird ein Plan sichtbar, für ihn wird eine Entwicklung sichtbar. Und er hat quasi immer vor Augen, was er noch leisten muss, um wohin zu kommen. Was zu meiner Zeit, was mir gänzlich gefehlt hat. Also gut, zu meiner Zeit gab es nicht mal Torwarttrainer zum Teil in den Mannschaften.
Deswegen habe ich die drei.
Deswegen die drei. Aber also alleine die Vorstellung zu haben, was muss ich eigentlich tun, um wohin zu kommen und was wird gefordert. Das ist aktuell auf einem völlig anderen Niveau notwendig. Und wie es Tobi schon gesagt hat, je höher du halt kommst im Profibereich, desto affiner sind halt die Spieler auch für Daten und für ganz tiefe Erkenntnisse.
Super spannend. Also Spieler fordern es auch ein, lerne ich daraus.
Ja, vor allem in Akademien. Und wir arbeiten mit einer der besten Akademien der Welt zusammen. Du hast dann halt, wie gesagt, du hast diese Benchmarks, du hast Spieler, die sich über die Akademie in die Profimannschaft vorgearbeitet haben. Du kannst genau runterbrechen, hey, wie war der in der U16, wie war der in der U18, wo hat der seine Stärken gehabt, wo hängst du hinterher, wo bist du vielleicht schon auf dem Niveau, weil, und das ist bei jeder Mannschaft so, also da kannst du bei jeder Mannschaft, die irgendwo mit Sprint oder, keine Ahnung, Tablet ein iPad am Trainingsplatz dabei hat, wenn du irgendwas Physisches machst, die Jungs vergleichen sich, die wollen wissen nach dem Training, wow, wie viel bin ich heute gelaufen, wie viel bin ich gesprintet, etc. Das haben die drin, also die sind ja auch bildschirmaffin, die sind datenaffin, aber genau das, wenn du es dann im Detail ihnen noch zeigst und nicht hey, Mannschaft so und so, sondern individuell. Und darum geht es den Jungs auch immer. Die wollen alle individuell besser werden, weil die wollen am Schluss wissen, warum sie spielen und warum sie nicht spielen. Und da kannst du es halt noch klarer sagen, weil du halt deine Spielidee dem zugrunde legst und nicht dann sagst, okay, du bist mehr gesprintet oder weniger gesprintet, du bist mehr gelaufen. Das interessiert dann keinen, ob einer 12 Kilometer läuft und ein anderer 10. Wenn du die 10 halt richtig läufst, ist immer so. Du musst den Kontext dazu haben.
Ja, sogar besser.
Und den versuchen wir abzubilden.
Der Nachteil ist halt, du musst halt immer 100% geben, also dass du halt mal sagst, jetzt den 10. Sprint mache ich nur noch mit 80% oder hör mal 2 Meter früher auf, das geht ja nie mehr, weil das
seht ihr.
sofort registriert.
Ja, ganz im Gegenteil. Ich meine, ich stelle mir das so vor, als Laie, versuche mich auf euren Stuhl zu setzen oder den Stuhl eines Trainers zu setzen, wenn ich einen Spieler habe, der entsprechend, ich sage jetzt mal, 10 Kilometer effektiv läuft, ist mir das lieber als 12 Kilometer für umsonst, ne? Das ist klar.
Es gibt ja auch im Spiel sofort die Möglichkeit, wenn du siehst, hey, du hast jetzt im Spiel, du hast so viele Eindrücke als Trainerteam. Das ist für den Analysten oben ein anderer Blick als für den Co-Trainer unten, für den Cheftrainer nochmal ganz anders. Du kriegst dann auch ein Bild, hey, wer hat die letzten 5 bis 10 Minuten abgebaut? Nicht nur physisch, sondern auch in der Entscheidungsfindung, in der Positionierung. Gibt ja auch Spieler, die, wenn müde sind, dann stehen die weiter höher. Auf einmal hast du viel mehr Umschaltsituationen, denkst dir, was ist da? Der Spieler hatte damit eigentlich gar nichts zu tun, aber der steht halt in einer höheren Position, ist vielleicht dadurch nicht so gut anspielbar, ist in der Restverteidigung nicht mehr aufmerksam genug. Also diese Kleinigkeit, und das kriegst du halt dann live sofort messbar auf deiner Plattform. Das hilft dir natürlich auch dann im Spiel zu sehen, okay, wer baut jetzt ab, wo kann ich im Spiel auch eingreifen. Das haben wir jetzt bei der WM gesehen, diese Trinkpause, ob sie sinnvoll war oder nicht. Aber für die Trainer war das ein super Tool, weil du einfach 2x3 Minuten Zeit hast, in das Spiel einzugreifen. Und das hast du in anderen Sportarten, da kannst du es über die Auszeit machen, über die Nettospielzeit Pausen. Und im Fußball gibt dir das einfach einen neuen Eingriff, eine Eingriffsmöglichkeit. Und wenn du das aber auch live während dem Spiel hast, ohne diese Trinkpause, und siehst, hey, du hast einen Spieler, der baut respektive ab, oder unser Spiel verlagert sich, weil 1, 2 Spieler irgendwo in der Entscheidungsfindung abbauen, ist das halt ein zusätzlicher Punkt, um eine gute Entscheidung zu treffen, um ins Spiel einzugreifen als Trainer.
Das heißt, ich habe also während des Spiels ein Tablet, ein was auch immer, ein Computer, entweder der Analyst hat ihn oder ich habe es selber auch an der Bank und kann quasi live tracken, was gerade im Spiel passiert, beziehungsweise aus den Daten, die ich durch euer Tool habe, Erkenntnisse auf mein Spiel sozusagen umsetzen, auf meine Trainertätigkeit umsetzen, was ich vorher nicht hatte. Also ich habe als Trainer mehr Infos live während des Spiels.
Ganz genau. Und also die Top-Trainer gehen jetzt dazu über, ihr dritte Co-Trainer-Stelle mit einem sogenannten KI-Co-Trainer zu besetzen. Das ist dann letztendlich halt niemand anderer, der mit dem iPad quasi mit Gamecode auf der Bank sitzt. Und
wer hat
die
das
Entwicklung
schon?
Kannst der eigenen Spiel.
Wer hat das schon?
Edin Terzic beispielsweise, der neue Trainer von Athletic Bilbao, nutzt es genau in der Form. Und das gibt dir halt vollkommen neue Möglichkeiten. Also du siehst nicht nur, wie sich deine eigene Mannschaft im Spiel nach deinen Metriken entwickelt, sondern eben auch der Gegner. Du kannst dann beispielsweise 5 Minuten vor der Halbzeit mit deinem Bot auf der Bank kurz sprechen und sagen, hey, gib mir mal bitte die 3 Top-Szenen auf dem rechten Flügel, gib mir die 3 schlechtesten Szenen, hast sofort die Szenenliste, wirfst die auf den Screen, zeigst die der Mannschaft in der Kabine. Also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch die Doku zur WM 22 gesehen, als der Analyst der Nationalmannschaft immer 5 Minuten vor Halbzeitpause zu sprinten begonnen hat und in die Katakomben runter ist und schnell nur händisch irgendwas zusammengeschnitten hat. Also die Zeiten sind komplett vorbei. Das funktioniert alles automatisiert und gibt da halt als Trainer einfach vollkommen neue Möglichkeiten. Und Edin hat, finde ich, einen Top-Satz über Gamecock gesagt. Er hat gesagt, ich sehe zwar viele Dinge als Trainer, wenn ich am Spielfeldrand stehe, aber Gamecode ist für mich wie eine Brille, die mich Dinge eben klarer erkennen lässt. Und ich glaube, dieses Bild trifft es ganz gut.
Und da muss man auch ganz klar sagen,
sensationell. Das revolutioniert alles. Entschuldige, Tobi, ja, sag du.
Ja, und es ist nicht so, dass Edin, dass wir Sachen hinschmeißen und Edin bekommt die, sondern Edin baut seine Metriken komplett auf seine Spielidee um. Also alles, was er dann an Daten rauskriegt, ist alles sozusagen auf seinem Mist gewachsen, weil er genau seine Spielidee im Kopf hat, die in Daten umgeschrieben hat mit unserer Hilfe und kriegt dann sozusagen die Antwort. Und dann ist es trotzdem immer noch dieses Trainerding, du hast so viel Daten, aber du musst ja nicht, also du musst es ja nicht so, also wenn jetzt die Plattform sagt so und so und so, dann kannst du trotzdem als Trainer, und das ist das, was dann noch mehr reinkommt, diese Erfahrung, dieses Gefühl zu sagen, ja, der hat zwar jetzt, keine Ahnung, 10 falsche Entscheidungen gefällt, der kann nicht mehr laufen, aber, und das hatte ich auch oft, der Spieler, du weißt, hey, der kann, dem, wenn einer vor die Flinte fällt, ist halt drin.
Ja.
Diese Entscheidung obliegt immer noch dann dem Trainer, aber du hast einfach noch ein direkteres Tool, weil es auf deinem Mist gewachsen ist, das dir sagen kann, hey, jetzt geht es irgendwo bei irgendwem gerade ein bisschen nach unten oder vielleicht auch nach oben. Und du kannst auch aufgrund der Daten, die du sammelst, das geht jetzt nicht nach dem ersten Spieltag, aber über einen gewissen Zeitraum, du kannst auch in der Plattform sagen, okay, ich würde jetzt Spieler XY mit Spieler XY tauschen. Welchen Input hätte das aufs Spiel? Und dann kann das so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit auch berechnen, ob es in die richtige Richtung geht oder ob es vielleicht auch gar nicht notwendig ist.
Wer bezahlt euch und wie verdient ihr Geld als Gamecode? Ist das in einem Abo-Modell? Sprich, ist das dann Edin Terzic, als, um jetzt als Beispiel zu nennen, als Privatperson? Ist es der Verein? Wie läuft das?
Genau die Zielgruppen, also Trainer, Clubs, Sportdirektoren, Club-Owner,
Verbände,
Ligen. Quasi jeder, der nicht nur Daten zur Verfügung hat, sondern die Daten eben auch analysieren möchte. Und ein ganz großer Punkt, den haben wir jetzt noch wenig angesprochen, ist halt das Thema Talententwicklung. Also ich meine, wir sprechen in Deutschland und auch die FIFA und eigentlich alle Verbände haben ja den Slogan Give every talent a chance. Und wir aus Deutschland beispielsweise nutzen ja den Talentpool im Vergleich der Top 5 Nationen mit Abstand am schlechtesten. Das heißt, wir bilden nicht optimal aus, sondern uns gehen einfach auf viel zu viele Top-Talente verloren. Und das hängt auch viel damit zusammen, dass wir immer noch sehr traditionell scouten, dass wir auf das Bauchgefühl von Einzelpersonen angewiesen sind, auf das geschulte Auge. Hermann Gerland ist immer so ein Beispiel, aber es gibt dann Hermann Gerland nur einmal und halt nicht tausendmal. Der Algorithmus, der erkennt aber alles automatisch. Und deswegen ist es eigentlich dann der logische nächste Schritt, der aus meiner Sicht safe kommen wird, dass halt die Trainingsplätze mit den Kameras ausgestattet sind, die auch die entsprechenden Positions- und Skelettdaten erheben können. Weil dann schließt du es halt aus, dass dir ein Top-Talent durch die Lappen geht, das vielleicht durch einen Scout nicht erkannt wird.
Das heißt also, der Algorithmus ist besser als Hermann Gerland?
Nee, beides in Kombination ist eigentlich das Ideale.
Und selbst Hermann Gerland hatte seine Scouts, die sehr talentiert
ich wollte sagen.
Waren. Also mein Bruder hat Jan Pieter zum Beispiel entdeckt. Also da ist jetzt nicht Hermann Gerland irgendwie in Rosenheim am Fußballplatz gewesen, sondern es war Jan Pieter, der bei Bayern angestellt war und vor allem in den Altersklassen auch dann richtig gut war. Also, und die gibt's immer noch, die gibt's ganz, ganz selten. Und aber das Problem ist, die sind meistens nicht im Verein, also ganz selten mehr jetzt im Verein angestellt, weil die Vereine halt einfach zu wenig zahlen für diese Scouts, genauso wie sie für Data Scientists nicht bereit sind, Summen zu zahlen, die in der freien Wirtschaft bei Softwareunternehmen für Data Scientists gezahlt werden. Die kriegst du im Fußballverein gar nicht durch, weil die rufen dann Zahlen auf, da sagen die, ja, da kriege ich einen guten Spieler dafür, und dann sehen die Relation nicht. Deswegen ist das für uns halt einfacher gewesen, wie Tobi gesagt hat, die Ressourcen auch richtig einzusetzen, weil wir diesen Druck nicht haben im Endeffekt. Aber ja, ich
glaube,
die Mischung ist immer gut.
Also was kostet mich das? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Und ich meine, wir machen diesen Podcast ja, weil es total interessant ist und weil es euer Weg ist auch. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung oder sonst was sein. Deswegen ja auch meine kritischen Nachfragen auch. Ne? Wie erreichst du die Spieler damit, Überfrachtung und so weiter? Aber was ich spannend finde, ist, ich bin jetzt, keine Ahnung, Viertligist, Fußball, ja, große Jugendabteilung, erste Mannschaft spielt Regionalliga, wir haben in jedem Jugend, in jeder Jugend haben wir, was weiß ich, 6 Mannschaften, viele, viele Kinder, Talente, das ist tatsächlich, also ein Verein bei Berlin, wo ich jetzt selber aktiv bin. Was muss ich bezahlen, um zu sagen, ey, ich will dieses Kamerasystem bei mir auf den Plätzen haben, was kostet mich das?
Also das Kamerasystem kostet unter 10.000 Euro. Ja. Im Vergleich dazu, das Kamerasystem in den großen Stadien kostet zwischen 250.000 und 350.000 Euro im Jahr. Also war für uns quasi immer Grundvoraussetzung, dass es so günstig ist, dass es sich grundsätzlich jeder Club leisten kann. Aber uns ist natürlich auch klar, dass jetzt Amateurvereine, dass da halt auch die 10.000 Euro zu viel sind. Das ist aber jetzt aktuell überhaupt noch nicht unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist absolut das Premium-Segment. Also wie es Tobi sagt, wir arbeiten mit sehr ausgewählten Top-Clubs zusammen, Top-MCOs, Top-Trainer. Also wirklich von ganz oben kommen, was jetzt auch nicht alltäglich ist für ein junges Startup, wie wir es sind. Aber die nächste Ausbaustufe ist dann sicherlich, das noch mehr in die Breite zu skalieren. Und sicherlich wird es auch kommen in den nächsten Jahren, dass es dann auch abgespeckte Versionen für einen Amateurbereich beispielsweise gibt. Aber da aus meiner Sicht wären die Verbände gefordert, da wären auch Sponsoren gefordert, weil wie gesagt, also jeder Nationalverband muss eigentlich ein Interesse daran haben, die Talentsichtung und die Talententwicklung genau zu objektivieren und nicht nur per Bauchgefühl zu steuern.
Genau deswegen stelle ich aber die Frage, weil ja die Talente, und du hast gerade über Basti gesprochen, Tobi, der dann in Rosenheim entdeckt wurde, die Talente sind ja nicht alle in einem NLZ bei, was weiß ich wo, Union Berlin oder in Hoffenheim, sondern die Talente sind ja auf den Dorfplätzen, die sind ja oftmals im Amateurfußball. Das heißt, das Potenzial, was ich mit euch habe oder in euch sehe, das ist ja riesig. Also dieses Thema Skalieren in die Breite, erstmal bekannt werden, klar, aber auch Skalieren in die Breite, ist ja total spannend. Und jetzt hast du gerade ein wichtiges Wort genannt, Startup. Macht ihr das, um das die nächsten 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre zu machen, oder baut ihr es auf, um einen Exit zu finden?
Also da würde ich so darauf antworten, dass also sowohl Tobi als auch ich unseren ursprünglichen Karriereplan, den wir hatten, über Bord geworfen haben, mit einer sehr bewussten Entscheidung und quasi voll in Gamecode uns einbringen, mit der Zielsetzung, das ganze Ding einfach groß zu machen, auch im Idealfall in den nächsten 10, 15 Jahren, also wirklich sehr, sehr gerne, weil ich kann es bestätigen, was Tobi gesagt hat, mir macht das maximal Spaß und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als am Montag in Bilbao mit dem Trainerteam am Sportdirektor Meeting zu machen, am nächsten Tag mit dem nächsten Top-Club und auf der Ebene unterwegs zu sein, ohne die ganzen politischen und anderen Themen, die du im operativen Tagesgeschehen halt an der Backe hast. Also das macht Riesenspaß. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass der Markt unwahrscheinlich aufgehitzt im positiven Sinne aktuell ist, dass jeder weiß, KI ist mitten unter uns und es gibt halt sehr, sehr wenige, die halt bislang den Performance-Bereich orientiert oder fokussiert haben und die vor allem halt diese 6,5 Jahre entwickelt haben, die wir jetzt entwickelt haben. Ich würde nie irgendwas ausschließen, aber Zielsetzung von uns ist es schon, das Ding einfach so langfristig wie möglich und so groß wie möglich zu machen.
Also ich glaube auch, wenn ich euch zuhöre und ich glaube den meisten, die uns hier hören, denen geht es so, das kann schon den Fußball revolutionieren, ne?
Denke ich schon. Also ich glaube, dass es vor allem diese Talentsichtung revolutionieren kann. In der Spitze wirst du sicherlich immer dann trotzdem, wird die Mannschaft weiter vorne sein, die vielleicht besseren Spieler hat und trotzdem noch eine Idee dahinter hat. Das ist dann halt so. Aber vor allem in die Breite, da kommen wir ja beide her. Also ich komme aus Oberaudorf, aus so einem kleinen Dorf. Tobi kommt aus Land zu. Also wir kommen beide vom Land, wo nicht wirklich jeder Platz, selbst jetzt mit einer einfachen Kamera abgedeckt ist, wo einfach auch viele dann mal das Fußballspielen aufhören, weil es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeht. Und ich habe dann schon auch gemerkt, der Fußball bietet halt auch für viele die Chance. Aber ich habe auch viele kennengelernt, die deutlich besser Fußball gespielt haben wie ich. Aber halt irgendwann die Chance vielleicht A nicht gekriegt haben, B aber auch nicht ergriffen haben, weil aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, wir merken ja, wie schwer es ist in Deutschland, jetzt gerade jetzt in der jetzigen Phase. Wir sind nicht mehr da, wo wir eigentlich mal waren, als Fußballnation, wo wir hinwollen. Das werden wir aber jetzt auch nicht bis zur nächsten EM oder WM ändern. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurzfristig, aber auf Sicht einfach, ja. Und wir haben einen riesen Pool an Spielern, also ja, also allein, wenn wir jetzt nur unsere Münchner Gegend sehen, was wir hier an Spielern haben und eigentlich, und wir sind zuletzt 2017 mit der B-Jugend bei Bayern München Deutscher Meister geworden, als ich im Trainerteam war und das waren bis auf 2 Spieler nur Münchner Spieler aus der Umgebung und jetzt hast du eigentlich in der Akademie bei Bayern kaum mehr Münchner Spieler und die Erfolge bleiben trotzdem aus. Also ich finde, wir müssen einfach das, was wir haben, noch besser nutzen und wenn wir da ein Teil davon sein können und es ist schon, wie Tobi auch angesprochen hat, schon in unserem Kopf drin, das Ding nicht nur für die Profi-Teams dann irgendwie erschwinglich zu machen, sondern am Schluss halt wirklich die Breite zu erreichen, dann haben wir, glaube ich, das erreicht, was wir auch
Und aus meiner Sicht, Matthias, ist das einer der Schlüssel für viele Themen, die wir aktuell im deutschen Fußball haben. Also wie gesagt, ich war jetzt vor 2 Tagen in Bilbao und hab lange mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich meine, du musst dir vorstellen, dieser Club hat ein Einzugsgebiet von 200 Kilometern. Und nur Spieler, die in diesen 200 Kilometern um Bilbao rum geboren sind, dürfen für den Club spielen.
Das muss man einmal kurz erklären. Das ist eine identitäre Frage dieses Clubs. Ist schon immer so im Baskenland und das ist auch immer so gewesen. Und die schaffen es seit Jahrzehnten, zumindest mal an der spanischen Spitze mitzuspielen.
Sind noch nie abgestiegen, spielen regelmäßig, ja. Regelmäßig international und ja. Schaffen das halt mit einer klaren Identität, mit einer ja. Totalen Identifikation und halt mit einem sehr, sehr klaren Plan, natürlich auch maximal fleißig und ehrgeizig, aber klarer Plan, klare Identifikation. Und die Themen, also wenn es ein Club wie Bilbao schafft mit 200 Kilometer Radius Einzugsgebiet, wenn ich dann auf unseren Talentpool in Deutschland halt schaue, wie viele Top-Talente wir haben und wie viele uns dann auf dem Weg verloren gehen, ist das halt schon gravierend. Das ist einer der Hauptgründe aus meiner Sicht, warum der deutsche Fußball da steht, wo er steht. Gleichzeitig gibt es jetzt aber die Tools, die das Ganze verändern könnten. Aber da ist natürlich noch viel, viel mehr notwendig, Thema großer Schulterschluss im deutschen Fußball, dass die Dinge auch wieder besser werden.
Ja, ich glaube auch, es hat natürlich viele Gründe auch, dass wir jetzt dass wir 2016 das letzte Mal eine Nationalmannschaft unter den besten vier hatten, ne? In den letzten 10 Jahren eben keinen einzigen, in Anführungsstrichen, mehr großen Erfolg gefeiert haben auf Nationalmannschaftsebene. Da gibt es noch wahrscheinlich auch noch ein paar andere Dinge. Das wird auch Jürgen Klopp genauso wenig wie ihr bis 2028 oder 2030 lösen. Das ist auch keine Frage. Trotzdem aber ist es ja spannend, denn ich erinnere mich immer an so einen Umbruch. Ich nehme jetzt mal eine andere Sportart. Der Basketball beispielsweise war am Boden. Ja, der Basketball war in den Nullerjahren mal kurz da, mit einer WM-Bronzemedaille, mit einer EM-Silbermedaille und dann ging das wieder abwärts, abwärts, abwärts. Und man hat dann irgendwann das gesamte System verändert. Und jetzt, 20 Jahre später oder 15 Jahre später, feiern wir im Basketball international diese Erfolge als Deutschland, weil man es eben geschafft hat, diese Jugendbundesliga einzuführen, die Nachwuchsbundesliga einzuführen und so. Man hat also eine komplette Struktur auch verändert. Und ich glaube, das brauchen wir grundsätzlich im Fußball doch auch, oder? Also es gibt natürlich die Nachwuchs-Bundesliga, aber wir müssen neu denken.
Ja, total. Also neu denken und vor allen Dingen uns halt an der Spitze orientieren. Also das bedeutet jetzt nicht, dass wir die Spanier kopieren sollen oder die Franzosen, aber ja. die haben ja das Gleiche mit uns nach 2014 gemacht. Also wie gesagt, ich war dann zu meiner Anfangs-DFB-Akademiezeit in allen Verbänden, habe mit allen gesprochen. Und was haben die Engländer und die Franzosen gesagt? Ja, nach 2014 haben natürlich alle auf Deutschland geschaut. Wir haben euer System genau analysiert, haben die Stärken quasi übernommen und die Schwächen haben wir halt anders gemacht und verbessert. Und wir sind halt ehrlicherweise seit den Nullerjahren hat es eigentlich keine große, gravierende, strukturelle Reform im deutschen Fußball mehr gegeben. Und eigentlich dachte ich, dass der Leidensdruck schon 2018, 2022 dann so groß war, dass man es jetzt endlich angeht. War leider nicht so und jetzt ist es halt schon allerhöchste Zeit. Aber wie du halt auch sagst, auch wenn man es jetzt anpacken würde, die Dinge brauchen dann ja wieder 7, 10, 12 Jahre, dass du die Ergebnisse siehst.
Ah, ja, und ihr beide seid da mittendrin, ich finde das total spannend. Wirklich, ja, ohne Scheiß, ganz, ganz großen Respekt. Ja, ich glaube, davon werden wir noch eine Menge hören.
Ja, also wir versuchen da nicht jetzt zwingend da direkt mit reinzumischen, aber wollen natürlich, wie gesagt, irgendwo das, was wir machen können, auch machen wir nicht nur, dass wir dann nach Bilbao fliegen können oder ich dann mal nach England fliegen kann oder woanders hin und dann mit den Topclubs zu unterhalten, sondern wir haben beide das und das, deswegen bin ich auch zu Gamecook gekommen, als Tobi und Flo, ein anderer Gründer von uns, mich mal angesprochen haben, weil wir haben vor deiner DFB-Akademie-Zeit schon mal drüber gesprochen, so ging es so ein bisschen um Trainerausbildung etc., weil ich damals in Österreich war und das so ein bisschen mitgekriegt habe, wie die das machen und dann haben wir uns über die Themen ausgetauscht und war es jetzt auch so und ich habe mir gedacht, hey, das wäre eigentlich geil, weil du kannst da, wir könnten da schon zusammen was schaffen, was helfen kann, was ja. Du musst aber, wie gesagt, wir machen unseren Job, wir bieten das jedem auch an, der da irgendwie zugreifen will, der vielleicht aber auch sagt, hey, cool, vielleicht können wir da auch noch unseren Input dazu bringen, um das Ganze noch besser zu machen, ein Teil davon zu sein. einfach irgendwo den deutschen Fußball wieder dahin zu bringen, wo er vor 2018 war.
Weiß Kloppo von eurer Idee oder kennt Kloppo Gamecode? Ja, ne?
Der sollte in seinem engeren Umfeld schon davon gehört haben.
Ich schick's ihm mal sonst, aber oder ich schicke ihm einfach mal einen Link zu diesem Podcast. Nee, aber das, nein, aber natürlich, ich glaube, dass jeder Trainer, der sich ein bisschen im Fußball auskennt, der unterwegs ist, von euch da auch schon gehört hat. Aber es gilt auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel darüber zu sprechen und es immer wieder auch publik zu machen und auch das Thema KI, da seid ihr jetzt die Experten. Aber ich hau den Satz jetzt einfach mal so raus, weil ich ihn oft höre. Auch was das angeht, stehen wir ja am Anfang. Also da sind wir ja noch, ne? Da sind wir jetzt Internet 2002 oder so, um mal eine der großen Revolutionen davor uns dazu bedienen. Da haben wir auch nicht damit gerechnet, dass wir irgendwann internettechnisch heute dastehen, wo wir stehen. Ne? Dass wir einen Podcast
hier. Und du musst
auch
vielen Leuten die Scheu davor nehmen. Also viele Leute haben immer noch Scheu vor KI. Klar, KI ist auch, KI kann auch brandgefährlich sein in der falschen Richtung. Deswegen, also ist schon auch, das ist, glaube ich, nicht nur ein deutsches Problem, aber schon auch ein deutsches Problem, dass neue Sachen erstmal, wird erstmal ein bisschen die Finger davon gelassen. Aber genau, das ist unsere Aufgabe, zu zeigen, dass wie wir das Ganze nutzen und einbauen, dass da auch viel Mensch gefragt
ist. In letzter Konsequenz ist halt ein Leadership und ein Exzellenzthema. Also wenn du halt starke Leader im Club hast, ob das jetzt der Trainer ist oder der Sportdirektor ist, der ist natürlich so visionär unterwegs auf Top-Ebene, dass die das Thema sofort greifen, weil die halt natürlich wissen, genau wie du sagst, KI ist erst am Anfang, wenn ich jetzt quasi First Mover bin und da jetzt rein investiere und nicht warte, bis alle anderen draufspringen, habe ich natürlich 1, 2, 3 Jahre einen riesigen Wettbewerbsvorsprung. Also die richtig Guten verstehen es, aber es gibt natürlich auch relativ viele, die dann erstmal abwarten und dann gibt es natürlich auch einige, die das als Bedrohung für einen eigenen Job sehen, weil natürlich sich wahnsinnig viel bis eigentlich alles verändert in der täglichen Arbeit. Aber da gibt es doch den schönen Spruch, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Und ich glaube, das trifft auf KI nirgends so gut zu wie hier.
Absolut. Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Und deswegen finde ich es so beeindruckend. Und ich glaube auch für unsere Community, für die Powerwall-Community, so beeindruckend, mal eure unternehmerische Geschichte zu hören. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder auch Sportlerinnen und Sportler gehört, über die eigene Karriere erzählend. Ich glaube, das gilt auch oder ist auch ein Thema, was, glaube ich, wichtig ist. Stichwort hier Inspiration und so weiter. Heute war es mal eine etwas andere Folge oder ist es mal eine etwas andere Folge mit euch. Ich glaube, man könnte auch zu den sportlichen Karrieren mit euch jeweils eine Stunde eine Folge machen. Ist auch spannend. Aber ich fand das hier ganz wichtig, weil es eben einerseits dieses Massenphänomen Fußball ist, weil wir da alle irgendwie mit dabei sind, weil wir da alle auch mitfiebern. Und auf der anderen Seite auch zu hören, wie diese Idee entsteht oder entstanden ist, wie ihr das aufgebaut habt und vor allem welches Potenzial ihr, was das Skalieren in die Breite auch angeht. Insofern danke ich euch ganz, ganz herzlich für die Zeit. Mega, mega, mega spannend und wünsche einfach viel Erfolg. Und ich würde mich total freuen, Tobi und Tobi, ich sag's jetzt nochmal, wenn wir uns beim Power Festival sehen. Ich weiß nicht, ob ihr plant zu kommen, aber ich hoffe doch sehr.
Ja, wir sind ich bin mit Borgo im Austausch und wir werden sich
ist fest eingeplant.
Sehr wahrscheinlich vor Ort.
Jetzt sagt der eine oder andere, wer ist Borgo? Björn Borgerding, unser Chef, der dem Ganzen mittlerweile. Nee, ich sag's ja nur, der dem Ganzen mittlerweile auch als Geschäftsführer vorsteht. Wie gesagt, aus einer kleinen Idee ist da auch was Großes geworden. Und wir wachsen da ja auch weiter. Und für alle, die uns zuhören und sagen, ey, Powerwow Festival, Sportlerinnen und Sportler treffen, Athletinnen und Athleten und ihre Geschichten, ganz viel Inspiration, ganz viel Business, ganz viel Miteinander. 13.11. in Düsseldorf. Alle Infos gibt es im Netz, Karten gibt es im Netz. Zieht euch das alle Infos, die ihr da braucht und seid dabei. Es würde uns wahnsinnig freuen. Auch danke natürlich an die DVRG wie immer für die Unterstützung dieses Podcasts hier, dass wir das Ganze hier machen können. Und auch da ist es wichtig, gute Partner an der Seite zu haben. Und ihr werdet auch irgendwann nochmal ein großer Partner, glaube ich, weil ihr irgendwann so wahnsinnig viel Geld verdienen werdet mit eurem Gamecode. Und dann, ich sehe es schon auf irgendwelchen Trikots oder weiß der Himmel wo. Das wünsche ich euch von Herzen.
Ja. Danke dir, Matthias. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Muss ich auch sagen. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Finde ich ganz, ganz inspirierend. Und ich glaube, da haben wir heute über etwas gehört, was ich glaube, wahrscheinlich in 3, 4 Jahren zumindest im Fußball in aller Munde sein wird, jetzt ja schon ist, aber noch viel mehr sein wird. Und gerade dieses Bild, der dritte Co-Trainer, der zweite Co-Trainer ist der KI-Co-Trainer und zwar eine echte Person, die sich dann genau damit beschäftigt, das ist der Weg. Und ja, heute hat jeder, das habe ich auch noch vorhin dran gedacht, siehst du ja auf jeder Bank, jeder Trainer hat ja so ein iPad da, ne? Diese Basti, Tobi, zu Bastis und deiner Jugendzeit gab es das nicht. Oder auch Tobi zu deiner Jugendzeit, dass da irgendwelche iPads oder weißt du, Laptops.
Gab es nicht mal Handys.
Ja, aber es ist gar nicht, also das ist ja gestartet mit den iPads, ist ja eher so über die Doktorenschiene, dass die in Zeitlupen schauen können, welches Verletzungsmuster man hat. Dann irgendwann konnte man natürlich jetzt auch Videos oben vom Analysten zusammenschneiden lassen, runterschicken. Man kann strittige Spielszenen anschauen, aber es hat eigentlich so einen richtigen Mehrwert für das Spiel, hat es vielleicht, um wieder in diesen Prozenten zu sein, wo man vorher hatte, vielleicht 0,2%.
Das ist ja genau die Lücke und das ist ja das Potenzial, wo ihr seid. Und das, ja, ist genial. Also viel Erfolg dafür. Danke für eure Zeit.
Dankeschön.
Danke.
Tobias Schweinsteiger. Ciao, alles Liebe, alles Gute. Liebe Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte gerne weitererzählen. Würde uns freuen, hilft uns auf jeden Fall. Genauso helfen Kommentare, 5 Sterne und alles, was dazugehört. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schweigt für immer. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die nächste Folge unseres Powerball Podcasts und vor allem dann auch auf das Festival 13.11. Düsseldorf. Danke fürs Zuhören bis hierhin und einen wunderbaren Tag, morgen, Nacht oder was auch immer, zu welcher Zeit ihr uns gerade hört. Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.